wollen, wir nehmen die Fragestunde auf, weil das auch für die Hörer der Botschaft später, denke ich, interessante und gute Fragen sind und auch gut ist, darauf die Antworten zu hören. Also, dass ihr das wisst, wenn wir dann auch live Fragen stellen, wir nehmen das Ganze auf. Okay, mein erster Zettel. Hier fragt jemand, was halten Sie von der Möglichkeit, über eine Zeitungsannonce einen, in Klammern selbstverständlich, christlichen Ehepartner kennenzulernen? Oder sollte man lieber warten, bis sich durch direktes Kennenlernen etwas ergibt? Also, wir denken, dass prinzipiell gegen eine Zeitungsanzeige oder eine christliche Partnervermittlung nichts einzuwenden ist. Das ist nicht verkehrt oder es ist nicht etwa eine Sünde. Das kann man tun. Allerdings auf dem Hintergrund der schon bisher gehörten Lehre, wir hatten ja gehört, dass es darum geht, dass Partnerschaft etwas ist, was wächst, was locker beginnt, ist das natürlich schwierig, wenn das über sehr weite Entfernungen sich ein Kontakt bildet, wie man das dann in der Tat in der Praxis leben will, sich kennenzulernen, um zu wissen, das ist der Richtige oder das ist die Richtige. Es kann also eine Schwierigkeit dabei sein, aber ich denke, prinzipiell ist nichts dagegen einzuwenden, das auch über eine Partnervermittlung zu versuchen. Dann hatte ich hier noch eine Frage. Was ist mit sogenannten feuchten Träumen? Als ich Christ wurde, hat Gott mich zum Beispiel von der Selbstbefriedigungssucht freigemacht, aber diese Träume kommen mal mehr und mal weniger immer wieder, auch wenn ich bemüht bin, aufreißende Sachen zu vermeiden. Bei manchen Sachen weiß ich, was ich geträumt habe, manchmal weiß ich es aber nicht. Ich habe diese Sachen auch schon immer wieder Gott hingelegt, mich losgesagt, aber es kommt halt immer wieder. Ein Problem, was vielleicht auch andere betrifft. Also vielleicht zu dem Thema Träume ganz allgemein. Es ist heute auch schon im Wort angedeutet worden, wir sind gerufen, als Kinder Gottes zu herrschen. Und wenn wir ganz am Anfang von der Bibel zurückgehen, dann war das Gottes Absicht für Adam und Eva. Er hat sie gesetzt, zu herrschen über die gesamte Schöpfung. Das heißt, wir als Kinder Gottes werden nicht von Umständen, von Einflüssen von außen durchs Leben gebeutelt oder durchs Leben geschoben. Und zu herrschen bedeutet eben auch, wir lernen zu herrschen über das, was wir träumen. Und das geht, das ist möglich. Und wen das jetzt ganz praktisch betrifft, das betrifft ja nicht nur Träume sexueller Natur, das kann ja auch Träume in Richtung Angst oder Albträume, schlechte Erlebnisse, was auch immer betreffen, würde ich dich sehr ermutigen, Schritte zu gehen und zu lernen, zu herrschen über diese Dinge. Du bist deinen Träumen nicht hilflos ausgeliefert. Und das ist das Erste, was du verstehen musst. Das ist nicht ein Bereich, der außerhalb deiner Möglichkeit zu herrschen liegt. Und das musst du eben hinnehmen und das beutelt dich halt, wenn es irgendwie kommt. Das ist eine Lüge. Du kannst herrschen über deine Träume. Und du kannst abends, bevor du einschläfst, beten. Du gibst dich Gott hin und übergibst dem Heiligen Geist die Regie über deine Traumwelt, über dein Unterbewusstsein. Und ich erinnere mich an ein Zeugnis von einem Mann aus unserer Gemeinde hier, der gesagt hat, ich habe sogar begonnen, im Traum solchen Dingen zu gebieten, zu verschwinden. Das funktioniert. Du streckst dich danach aus. Unsere Traumwelt ist nicht etwas, was außerhalb unseres Bereiches liegt und was uns irgendwie trifft und wir müssen das irgendwie in Kauf nehmen. Wir sind gerufen zu herrschen, auch über Träume. Ich meine, das ist ein Riesenthema, das hat auch was damit zu tun, mit welchen Bildern füllst du dich. Wer den Drang hat, regelmäßig schlimmste gewalttätige Horrorfilme anzuschauen, ist es nicht sehr verwunderlich, dass man schlecht träumt. Es wäre dann eine praktische Lösung, weniger solcher Filme zu schauen. Dann würden automatisch die Träume besser. Und auf sexuellem Gebiet genauso. Also es hat schon viel damit zu tun, was durch mein Auge in mein Inneres kommt und das dann in der Nacht anfängt zu arbeiten. Das wäre also die Kehrseite, ich lerne zu herrschen über Träume, aber ich tue auch praktische Dinge, mich nicht mit den falschen, sondern mit den richtigen Dingen zu füllen. Und ich muss eben überlegen, welche Bilder nehme ich auf, was schaue ich mir an und was erlaube ich mir nicht. Und das ist nicht, zack, einmal gebetet, jetzt funktioniert's. Alles im Reich Gottes beginnt klein und wächst. Zeichen und Wunder geschehen schlagartig, aber alles andere im Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Es beginnt klein, es braucht Beständigkeit und Treue. Und innerhalb von Wochen oder Monaten, wenn du dranbleibst, bist du darüber weg und kommst da durch. Und da möchte ich dich sehr ermutigen. Der Heilige Geist will dir helfen dabei. Ist es gut, wenn man sich am Anfang einer Partnerschaft jeden Tag sieht? Und die zweite Frage, was ist die geeignete Zeit, bis man heiratet? Also das möchte ich versuchen, heute Abend ausführlich darzulegen. Vielleicht vorab so viel, wir haben heute gehört, es locker angehen zu lassen, gechillt, normal, bodenständig. Und das beantwortet die erste Frage, am Anfang der Partnerschaft sich jeden Tag zu sehen. Ich würde nicht sagen, es ist auf jeden Fall schlecht, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass das so sein muss oder dass es nur so geht. Aber da kommt heute Abend mehr dazu. Die geeignete Zeit, bis man heiratet, das kommt heute Abend auch ganz ausführlich. Die wissen die Leute um dich herum, die dir Rat geben, in der Regel besser als du. Weil, wie wir heute schon gehört haben, wir müssen auf den Trichter kommen, wenn das alles gut gehen soll, dass unser Wissen über uns selber nicht ausreichend ist. Das ist eigentlich der Knackpunkt, das ist die Basis. Wenn ich irgendwie den Entschluss mal gefasst habe, das anzuerkennen, meine Erkenntnis über mich selber ist nicht ausreichend, dann habe ich Leute, denen ich vertraue, das will ich heute Abend ausführlich darlegen, wie man die findet, was man da tun kann. Und die können mir sagen, ihr seid soweit, jetzt geht das Ding gut, jetzt geht es in die Ehe, oder die mir sagen, noch nicht. Und ich kann dort ein Stück aus der Praxis erzählen, weil wir als Gemeinde das hier in diese Richtung leben. Und wir haben schon zu verliebten Paaren gesagt, noch nicht und dann jetzt. Und also da kommt mehr Ausführlicheres heute Abend. Es gibt nicht, wenn du guter Christ bist, dann sind es genau 21,3 Monate und wenn die um sind, dann kannst du heiraten. Das kommt total drauf an, wie beide beschaffen sind, wie sie sich vorbereitet haben, wie stark ihre Nachfolge ist. Da gibt es eine Menge Faktoren, die das mitbestimmen und die damit die Zeit bestimmen, kann ich eben heiraten oder nicht. Aber das kommt heute Abend ausführlicher. So, meine Zettel sind alle. Ich mache weiter.
So. Ja, also habt vielen Dank, eure Fragen sind offen und ehrlich. Das zeigt uns, dass euch die Dinge beschäftigen und wir wollen auch wirklich versuchen, euch so geradlinig und so deutlich wie möglich Antwort zu geben auf diese Dinge, wie wir sie erlebt haben und wie wir denken, wie sie vom Wort Gottes her sind. Ich möchte hier mal jetzt zwei Fragen gleich mal zusammennehmen. Das hat sich immer wieder ein bisschen herausgestellt, dass die Fragen sich doch ähneln. Beruft Gott heute noch zur Ehelosigkeit mit dem Hinweis, dass man das auch in der Bibel findet, dass also auch die Möglichkeit besteht oder dass gesagt wird, es ist besser nicht zu heiraten? Woher und wie kann man wissen, dass Gott jemanden dazu beruft? Wie kann ich herausfinden, das ist ein anderer Zettel, ob Gott die Ehe für mich vorgesehen hat oder ob ich nicht möglicherweise die Gabe der Ehelosigkeit habe oder könnte oder ähnliches? Unsere Meinung zu diesem Thema Ehelosigkeit. Axel hat das vorhin schon mal angedeutet, gerade zu dem Thema Sexualität, Partnerschaft, kann man viel an den Anfang der Schrift zurückgehen, dass zum Beispiel wir berufen sind zum Herrschen. Genauso hat Gott am Anfang der Schrift im 1. Mose gleich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist erst einmal die grundsätzliche, die Grundidee von Gott, dass er sagt, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein ist. Das heißt also, die Idee von Ehe, die Idee von Partnerschaft, von Zweisamkeit ist Gottes Idee, Gottes Erfindung. Warum sollte Gott jetzt einen übermäßigen Schwerpunkt darauf legen, dass so viel wie möglich Leute ohne Partnerschaft bleiben? Das macht für mich keinen logischen Sinn vom Wort Gottes her. Das heißt also, als Antwort erst einmal prinzipiell möchte Gott Partnerschaft und möchte dir Ehe geben. Es gibt natürlich in der Bibel einige Dinge, die da darauf hinweisen, dass es besser ist, ohne Partner zu bleiben. Und das, glaube ich, ist eine ist möglich, das gibt es, das Leute. Aber ja, das ist also ganz wichtig, es ist eine Berufung um des Dienstes willen. Das heißt, wenn ich ehelos bleiben möchte, sage ich bewusst, bleiben möchte, jemand, der ehelos bleibt, hat darüber einen tiefen Frieden, dass es gut so ist. Also jemand, der sagt, ich wünsche mir so gern eine Frau, einen Mann, ich will heiraten, ich will Kinder und bloß weil ich Christ bin, darf ich jetzt nicht heiraten. Das kannst du abhaken, vergessen, das ist mit Sicherheit nicht von Gott. Wenn etwas von Gott ist, dann ist es jemand, der sagt, ich habe ein Ziel vor meinen Augen, ich habe eine Berufung, ich möchte meinetwegen in die Nationen, ich möchte in die Mission oder irgendwo hin und ich weiß, um vollkommen Gott hingegeben zu sein, möchte ich nicht heiraten, Gott möchte das so und ich habe die Kraft und ich habe auch die Kraft, mich zu enthalten. Und das ist, wenn wir diese Bibelstellen lesen, wo es um Ehelosigkeit geht, da heißt es ganz deutlich, wenn sich derjenige, den das betrifft, der mit dem Gedanken Ehe ohne Partner zu bleiben, nicht zu heiraten, spielt und sich nicht enthalten kann, der soll lieber heiraten. Also sich nicht enthalten kann, das heißt dann schon, ich habe ständig mit sexuellen Fantasien zu tun oder ständig mit Sehnsüchten und so weiter. Das wäre unsere Antwort zu dem Thema Ehelosigkeit. Alles andere müsste man dann in einer persönlichen Sache klären, wenn jemand sagt, ich habe so eine Berufung, ich denke, das geht in die Richtung. Aber es ist immer damit verbunden, wenn wir im Willen Gottes sind, dann bin ich immer im Frieden und immer in der Ruhe und in einer Zufriedenheit. Nächste Frage. Finden Sie auch, dass ausschließlich der Mann den ersten Schritt tun sollte? Ehrlich gesagt ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man als Mann auf Frauen zugeht, bei denen man denkt, dass da was gehen könnte und immer wieder Absagen erhält. Vor allem solche, wo die Frauen monatelang nicht sagen wollen, dass sie an einem Kennenlernen nicht interessiert sind. Und so ist es noch ein bisschen länger, ich mache es ein bisschen kürzer. Das motiviert einen nicht unbedingt dazu, weiter immer als Erster auf das andere Geschlecht zuzugehen. Ja, wer sollte den ersten Schritt tun? Ein Mann oder eine Frau? Ich habe dazu in der Bibel keine klare Anweisung gefunden, wo da drin steht, also ein Mann gehe zuerst zu einer jungen Frau und sage, ich möchte dich gern heiraten oder umgedreht. Das heißt also, es gibt beide Möglichkeiten. Das ist hier eine Sache, wo die Bibel das frei lässt. Ich glaube aber, wir müssen im Hinterkopf die ganzen Lehren im Gesamten betrachten, die wir hier haben. Wenn ich ein junger Mann bin, der ständig Misserfolg hat, ständig Frauen fragt, ich möchte dich mal kennenlernen, wollen wir mal was zusammen unternehmen, ständig Nein, Nein, Nein hört, glaube ich, liegt das nicht so sehr am falschen Satz, an den verwelkten Blumen oder am falschen Zeitpunkt oder wie man sich. Ich denke, das liegt ganz tief drinnen. Habe ich eine Sehnsucht nach Partnerschaft, ich versuche die mit meiner eigenen Kraft irgendwie dahin zu kommen. Ich im tiefsten Inneren traue ich Gott nicht zu, dass ich einen Schritt zurückgehen kann und kann sagen, Vater, du kennst meine Sehnsüchte, bitte mach das. Im tiefsten zeigt mir das eigentlich, dass man hier auf dem Weg ist, ich will was tun und ich muss Gott noch ein bisschen nachhelfen und vielleicht schläft Gott gerade und er hat gerade nicht gesehen, dass ich eine Freundin will. Ich würde da raten, lernt zuallererst Gott zu vertrauen. Gott ist gut und lernt Ruhe und Geduld. Also wir müssen auch nicht gleich jede Frau oder jeden Mann ansprechen, der uns gefällt. Wir können da erst einmal ein Stück warten, wie sich die Dinge entwickeln. Ansonsten würde ich als Mann einfach sagen, ihr Männer, ihr könnt mal ein bisschen aus dem Knick kommen, es gehört sich einfach, wenn wir das Haupt sein wollen einer zukünftigen Ehefamilie, dann sollten wir so viel Kraft in den Röhren haben, auch mal den ersten Schritt zu gehen. Aber es ist also keine Sünde, wenn ein Mädchen da so kleine Signale gibt, ne? Wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu. Okay, nächste Frage. Zählt Kuscheln und Küssen auch schon zu Sex vor der Ehe? Ist Küssen verboten? Ja, die Prinzen haben mal gesungen, Küssen verboten. Gut, nächste Frage. Nee. Ich möchte es ehrlich beantworten, wie wir das sehen. Ja, Küssen. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man küsst. Also es gibt einen kleinen freundschaftlichen Schmatz auf der Wange oder es gibt einen intensiven Zungenkuss, wo eine Viertelstunde vergeht. Also man sollte da schon deutlich erstmal unterscheiden, was denn überhaupt Küssen ist. Ich denke prinzipiell, Küssen ist schon eine intime Handlung. Es ist also nicht etwas, was ich mit jedem tue. Wir denken, dass es sehr darauf ankommt, dass ich möchte nicht sagen, prinzipiell ist Küssen verboten. Aber wir sollten zuerst einmal uns anschauen, wie weit ist denn meine Beziehung? In welcher Phase der Beziehung mit dem anderen befinde ich mich? Und wenn ich gerade am Mittwochabend nach der Jugendstunde ein Mädchen kennengelernt habe, die gefragt habe, ob sie mit mir mal zum McDonald's auf dem Eis geht und die dann heimschaffe, ist es für meine Begriffe verboten, die dann im Hausflur gleich abzuknutschen. Das passt einfach nicht, das funktioniert nicht, weil das ist einfach schon ein Hineingehen in eine intime Phase, die so nicht passt. Das heißt, wenn wir jemanden kennenlernen, dann muss ich nicht als erstes wissen, wie der oder diejenige küsst. Und dann gibt es in so einer Beziehung, wenn die wächst, wenn die Signale, wenn es von beiden klar ist, wie wir das heute in der Lehre gehört haben, das muss ich jetzt nicht wiederholen, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir uns zum Beispiel schon vor der Ehe festlegen füreinander. Der Punkt der Verlobung zum Beispiel, wo ich schon klar sage, ich möchte dich heiraten, wir wollen noch ein Stück miteinander lernen, wir sind noch nicht ehefähig, aber ich lege mich jetzt schon fest, keine andere, ich werde keine andere suchen, ich will bei dir bleiben. Dann halte ich da einen Kuss nicht für schlimm. Aufpassen bei der ganzen Küsserei würde ich auch noch, wie benehme ich mich in der Öffentlichkeit? Ich denke, dass der Axel da vielleicht noch was dazu sagt, das sind auch noch solche Dinge. Also in der Jugendstunde, wo eine Menge Singles dabei sind, ist es einfach unangebracht, den anderen zu zeigen, guck mal, ich habe einen Freund und du nicht. Kurz noch zu der ersten Frage, ist Kuscheln und Küssen schon Sex vor der Ehe? Das kann ich so pauschal nicht sagen, meine Freundin mal in den Arm zu nehmen, ist nicht gleich Sex vor der Ehe. Je weiter ich aber damit gehe, desto mehr stoße ich die Türe auf, dass ich über die biblische Schwelle keinen sexuellen Kontakt vor der Ehe zu haben, keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe zu haben, es wird immer schwieriger. Also ich würde dort auch sehr, sehr zurückhaltend sein, weil in der Regel, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, in der Zeit vor meiner Ehe, ein Schritt rückwärts ist immer schwieriger. Es ist immer schwieriger, wenn ich zu weit gegangen bin und dann wieder zurückzugehen. Gut. Wie erkennt man, ob ein Zeichen, ob diese Beziehung Gottes, von Gottes oder nicht, also ich glaube, hier geht es darum, ob die Beziehung von Gott ist.
Die Beziehung Gottes ja hat.
Ach so, ob die Beziehung Gottes ja hat oder nicht, ja. Also die Frage ist, eine Beziehung, ich möchte Sicherheit haben über eine Beziehung, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Soll man auch andere um Rat fragen? Unbedingt. Also diese Sache kann man ganz klar mit Ja beantworten. Andere um Rat fragen ist ganz wichtig. Eine Vorgehensweise, die ich mir als für Entscheidungen, nicht nur Partnerschaft, überhaupt für Entscheidungen in meinem Leben zur Maxime gemacht habe, ist folgende, dass ich bei Entscheidungen gern auf drei Beinen stehen möchte, also drei Standbeine, drei Seiten beleuchtet haben möchte. Und die sind sehr wichtig, die solltet ihr euch auch für euer ganzes Leben auch merken. Punkt 1, bei Entscheidungen, ob das von Gott ist, sei es eine Partnerschaft oder was anderes. Punkt 1, deckt sich das mit diesem Buch? Das ist das Erste, was ich prüfe bei einer Partnerschaft. Haben wir heute in der Lehre einiges gehört, ist er auch gläubig oder nicht? Ist der erste Filter, durch was die Sache geht. Zweiter Filter, durch was die Sache geht, bin ich mit Gott in Verbindung, ich bete und bekomme ich von Gott ein Ja und ein gutes Gewissen? Oder würscht es mich bei den Gedanken schon selber ab? Also zweitens, ich habe das von Gott empfangen, indem ich mit Gott wirklich im Gebet bin und es bestätigt sich das. Von der Bibel her stimmt's, von meinem Gefühl her stimmt's und das dritte ist dann, ich hole mir Freunde, geistliche Leute herzu, die das unabhängig von mir auch nochmal beurteilen. Also es sind drei wichtige Punkte, die mir in meinem Leben wichtig sind für Entscheidungen generell und bei Partnerschaft macht das auch Sinn.
Da hänge ich gleich noch mal etwas ran. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, was sagen meine Eltern dazu? Es ist sehr viel gesprochen worden von den Ältesten, von Gemeindeleitern, von Leuten, die einem nahestehen, aber was sagen meine Eltern dazu? Gut, in vielen Elternhäusern funktioniert das schlecht oder nicht, da gibt es nur einen Elternteil, Aber ich denke, das ist von der Bibel her ein ganz wesentliches Kriterium. Was sagen meine Eltern zu der Beziehung, die ich eingehen will? Und ich denke auch, der Segen des Vaters ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin heiraten willst, in die Ehe gehen willst, ist der Segen deiner Eltern da? Also es ist noch ein Gedanke, der kam mir jetzt als ein ganz wesentlicher. So, ich habe es in eine Frage zu beantworten, die bezieht sich auf den Alex. Ich lese es mal vor. Der junge Mann hat gesagt, dass man vor der Ehe nicht so viele intime Fragen dem Partner stellen soll. Welche Fragen sind das? Und darf ich meiner Freundin mein Herz ausschütten oder bleibt es auf Jesus beschränkt? Dazu möchte ich sagen, dass die Fragen, die man seinem Freund oder seiner Freundin stellt, wenn sie in den intimen Bereich gehen, nicht förderlich sind, dass wir uns an dieser Stelle enthalten bzw. an dieser Stelle sauber bleiben. Ich denke, wenn wir beginnen, Probleme über Selbstbefriedigung, Probleme über andere Dinge, die meinen intimen Bereich betreffen, mit meinem zukünftigen Partner austausche, ist das der falsche Ort zu dieser Zeit. Ich denke, der richtige Ort ist an dieser Stelle, wenn es möglich ist oder wenn die Beziehung da ist, zuallererst wieder seine Eltern, wenn das geht. Aber ich denke, als Jugendlicher oder junger Erwachsener hat man an dieser Stelle manchmal Mühe. Aber da gibt es Menschen, die dasselbe Geschlecht haben beziehungsweise und auch älter sind, die dir Rat geben können an dieser Stelle. Also ich würde dir sagen, es ist die falsche Sache, mit dem Freund oder der Freundin intime Fragen zu klären, weil es einfach an dieser Stelle auch Türen öffnet, auch Türen in der Gedankenwelt. Wir hatten das vorhin mit diesen Träumen. Wenn wir solche Fragen besprechen, sind einfach Dinge oder laufen Dinge in unseren Gedanken ab, die einfach auch nicht sein müssen. Und auf die zweite Frage, darf ich mit meiner Freundin mein Herz erschütten oder bleibt das auf Jesus beschränkt? Ich denke, auf Jesus beschränkt kann ich nicht so sagen. Es sollte auf alle Fälle Jesus mit im Boot sein, das ist außer Frage. Aber ich denke, wir können uns auch Menschen, die älter sind und dasselbe Geschlecht haben, denke ich, öffnen. Wir machen das so, wenn wir bei uns in der Gemeinde, wenn wir mit Menschen Seelsorge haben, dass wenn eine Frau zu mir kommt oder zu uns als Ältesten, dann holen wir uns noch entweder unsere eigenen Frauen dazu oder wenn es einfach Themen sind, wo wir merken, aha, das ist jetzt eine Sache, so weit gehen wir jetzt nicht, da holen wir dann wirklich unsere Frauen oder sagen, wir beenden das Gespräch jetzt. Auch, ich sag mal, aus einer Art Selbstschutz, dass wir diesen Gedanken überhaupt keinen Raum geben. So, und die zweite Frage ist so ein bisschen ähnlich. Was sollte denn da für Gespräche zwischen Mann und Frau stattfinden? Fragezeichen. Ich hatte bisher fast nur männliche Freundschaften, bin ein Mädchen in Klammern, und habe meine Probleme oft mit Männern oder besser gesagt mit meinen Kumpels beredet. Da stellt sich mir die Frage, würde es Gott gefallen, wenn ein Mädchen einen Jungen zum besten Freund hat oder andersherum und mit ihm jegliche Probleme oder Freuden teilt? Wie weit sollte so eine gemischte Freundschaft gehen? Also zum einen würde ich sagen, Gott hat nichts dagegen, wenn du einen Freund hast, wenn du ein Junge bist und hast eine Freundin, die nicht deine Partnerin wird oder ist. Ich denke, da gibt es keine Anweisungen und da gibt es keine Dinge, die Gott da irgendwo einen Riegel vorschiebt oder wo das Wort das ausdrücklich sagt. Aber ich denke, dort trifft dasselbe zu wieder, wie ich das bei der ersten Frage gesagt habe. Dass wir wissen, wo die Grenze ist, wo das über diese freundschaftliche Grenze hinausgeht und wo wir dann in einen Bereich hineinkommen, der, denke ich, nur für die Ehe vorgesehen ist, beziehungsweise vorgesehen ist, wenn wir einen Seelsorger haben, der gleichen Geschlechts ist. Und die andere Sache ist, dass du nur Männer als Gesprächspartner hast oder als Freunde, sage ich mal. Ich denke, schau dich auch mal um nach einer älteren Frau oder nach einem gleichgeschlechtlichen Gegenüber, was dir dort helfen kann. Ich höre solche Meinungen manchmal, ja, mit diesen Mädels kann man überhaupt nichts anfangen. Da gehe ich lieber zu irgendwelchen Buben, zu irgendwelchen Jungs, die sind cooler drauf, die hören mir zu, sind nicht so kindisch oder so. Aber ich denke, es gibt auch unter deinem Geschlecht welche, die dir zuhören können und die dir auch weisen und guten Rat geben können. Okay, soweit zu diesen zwei Fragen.
Lassen wir dann als krönenden Abschluss zu Wort kommen. Und zwar, eine Frage. In einem Buch von Derek Prinz habe ich von einer Frau gelesen, welche unter dem Geist des Pettings gelitten hat und davon befreit wurde. Das bedeutet also, dass Petting vor und in der Ehe nicht mit Gottes Maßstäben übereinstimmt, oder? Für mich persönlich ist klar, dass so etwas im Leben eines Christen nichts zu suchen hat. Doch mir hat eine Person diese Frage gestellt und ich wollte mich noch einmal vergewissern, dass ich richtig liege. Also, ich kann mit Sicherheit sagen, du liegst nicht richtig. Über was Derek Prinz geschrieben hat, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber ich möchte darauf eingehen, unter Petting versteht man, dass man sich an den Geschlechtsorganen berührt, dass man intim miteinander ist. Und das gehört absolut in die Ehe. Also in der Ehe, unbedingt, nicht ohne. Nicht ohne sich zärtlich zu berühren, ohne zärtlich miteinander umzugehen. Das muss in der Ehe sein. Das bedeutet genauso, dass es vor der Ehe nichts zu suchen hat. Also hier gibt es zwei Antworten drauf. In der Ehe ja, außerhalb der Ehe definitiv nein. Das bezieht sich auch darauf, wie weit kann man gehen in der Verlobungszeit oder wie weit geht es mit dem Miteinander kuscheln. Wo ist da die Grenze zu vorehelichem Sex? Die Grenze ist spätestens dort, wo man einander die Geschlechtsorgane berührt. Allerspätestens ist selbst in der Verlobungszeit dort die Grenze definitiv erreicht. Also davor ist die Grenze. Der Axel wird das heute Abend, denke ich, auch noch ein Stück deutlicher erklären. Also sich zärtlich zu berühren in der Ehe unbedingt und vor der Ehe auf keinen Fall. Damit ist das, denke ich, beantwortet. Im Leben eines Christen hat das etwas zu suchen, wenn er verheiratet ist, und zwar mit seinem Ehepartner. Und wenn er nicht verheiratet ist, dann nicht. Die zweite Frage. Ich gehe gern schwimmen, in Klammern Freibad, Stausee etc. Dort sehe ich zwangsläufig hübsche junge Frauen in Bikini oder Badeanzug, zuweilen sehr aufreizend. Wäre es dann der richtige Schritt als Christ, im Sommer nicht mehr baden zu gehen, in Klammern als Schutz vor der Verführung? Also Punkt 1, ich kenne das auch, dass es Frauen sich verstehen, in einer Art und Weise anzuziehen, wo du einfach nahezu gezwungen wirst hinzugucken und auf unreine Gedanken zu kommen. An dieser Stelle ist die Lösung dafür wirklich in Jesu Namen Stand für dich selber einzunehmen und zu sagen, okay, ich gucke da jetzt einfach nicht hin. Und das geht selbst in einem vollen Freibad. Ich kann auch dort mir überlegen, wohin ich meinen Blick schweifen lasse und wohin ich meinen Blick nicht schweifen lasse. Also dort ist die erste Lösung, dass wir wirklich darin trainieren, dass wir richtig trainiert darin sind, wo gucke ich hin, wo lasse ich meinen Blick verweilen und wo lasse ich meinen Blick nicht ruhen und nicht verweilen. Und das ist generell im Thema, dass es Frauen gibt, die angezogen sind, dass man als Mann eben in Versuchung ist, auf unreine Gedanken zu kommen, die laufen rum. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das werden wir auch als Christen nicht sofort und nicht weltumfassend ändern. Aber was wir zu ändern haben, ist, dass wir unsere Haltung dazu festmachen, dass unser Stand fest ist, dass wir, wie es der Hartwig gelehrt hat, einen Bund mit unseren Augen schließen, was wir ihnen erlauben aufzunehmen und was wir ihnen nicht erlauben aufzunehmen. Und wir haben absolut durch Gott die Position, darüber zu herrschen. Wir haben wirklich die Autorität darüber, was lassen meine Augen rein in meine Gedanken und was nicht. Und ich habe mal gehört, entscheidend darüber, was bei mir reinkommt, ist der zweite Blick. Wenn ich auf den ersten Blick an einem Plakat vorbeifahre oder irgendwas an der Tankstelle sehe, eine nackte Frau an der Tankstelle auf der Titelseite in der Zeitung sehe, oder es läuft im Bad jemand rum, der sich extra so angezogen hat, dass du hingucken musst, kannst du das nicht verhindern. Man kann ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Aber was ich kontrollieren kann, ist, gucke ich dort nochmal hin und lasse das dann in mein Herz und in meine Gedanken rein. Und die Entscheidung darüber, ob mich so eine Situation zu unreinen Gedanken anleitet, ist, gucke ich nochmal hin oder gucke ich nicht nochmal hin. Und die Entscheidung treffe ich, die kann ich treffen. Nachdem ich einmal gesehen habe, ich sage, okay, ich gucke woanders hin, ich tue was anders. Es gibt noch einen Bibelvers zu diesem Thema, im 1. Korinther 5, im Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Und da gibt es eine Erklärung dann von Paulus zu dem, was er in dem Brief geschrieben hat. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Und er erklärt das dann, sondern es geht darum, dass man mit Leuten, die in der Gemeinde sind und von einem unzüchtigen Lebensstil nicht umkehren wollen, mit denen keine Gemeinschaft zu haben. Aber die Erklärung von Paulus, weil damals das auch schon gab, dass es Huren gab und Leute verführt wurden, hat geschrieben, ihr müsstet aus der Welt gehen, wenn ihr dort nicht hingucken wolltet oder wenn ihr damit nicht in Berührung kommen wolltet. Das heißt also, wenn es im Sommer heiß ist, dann ist es von Vorteil, dorthin, wo schwimmen zu gehen, wo die, wie soll ich denn sagen, wo die Konzentration von Leuten, die sich ihren Körper zur Schau stellen, nicht so hoch ist. Zum Ersten, wenn man da die Wahl hat, sollte man schon wählen, wo bin ich einfach weniger unter Gefahr, in Versuchung zu kommen. Ein Vorschlag in unserer Runde vorhin war, dann lieber im Winter baden zu gehen. Aber Gott ist kein Gott, der uns quält, ja, haben wir vorhin gehört. Also, es gibt nur wenige, die das ohne Qual machen würden. Also die Lösung ist wirklich, dass wir erstarken und diszipliniert werden. Und lieber Situationen, wenn ich jetzt weiß, es gibt in einem Bad massiv, oder es gibt zum Beispiel, ein Beispiel, was ich wählen kann, gehe ich abends zu einer Beachparty und einer Disco mit einer Misswahl, oder gehe ich dort nicht hin? Dort ist eine Sache, die ist einfach zu wählen. Oder meide ich solche Situationen, wo Leute sich besonders zur Schau stellen? Ansonsten, wenn an einem Badeplatz Leute sich kleiden, dass sie zur Unzucht anreizen, dann ist unsere Reaktion, unsere Gedanken unter Gottes Herrschaft zu bringen und fröhlich baden zu gehen. So, gut. So, und durch.
Nun liegt auch fröhlich. Jetzt war eine Dame bei mir, ach ja, also, und zwar dieses Thema Eltern und Partnerschaft.
Da ist mir ganz kurz dazu was eingefallen. Und zwar noch bevor ich Christ gewesen bin, war ich in einen Jungen verliebt und meine Mutter hat es rausgekriegt und hat mich verhört. Und sie hat mir gesagt, dass es nicht gut ist und ich war auf einmal nicht mehr verliebt. Das war also ganz interessant und ich glaube, dass Gott durch Eltern wirken kann. Und nach meiner Bekehrung war ich dann mit einem christlichen jungen Mann zusammen, kurz eigentlich nur. Und nach einer Weile habe ich ihn halt mit nach Hause gebracht und meine Eltern haben beide gesagt, du, der passt nicht zu dir. Und ich war ab dem Moment auch nicht mehr verliebt und wollte von dem auch nichts mehr wissen.
Also was lehrt uns das? Ich denke, das ist auch ein Stück weit diese Sichtweise, wo die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Denn wenn ich darauf eingehe, was meine Eltern sagen, ehre ich sie dadurch. Und es wird mir, wenn ich sie ehre, gut gehen und ich werde lange leben, sagt das Wort. Amen.
Ich habe hier einen Zettel gekriegt. Kannst du bitte etwas mehr erzählen, wie sich die weiblichen Geschwister im Sommer kleiden sollen? Ich finde es sehr provokativ, wie einige junge Frauen sich kleiden. Danke. Ich habe das jetzt bloß von Frank gekriegt. Ich will heute Abend eigentlich ein bisschen mehr darüber sagen. Ja, ich denke, das wird heute Abend ausreichend beantwortet werden.
So, ich habe auch noch hier einen Stapel Fragen, die bis auf eine sich alle auf Selbstbefriedigung beziehen. Die Brüder waren so freundlich und haben mir das alles übergeben. Nein, nur die eine war an mich, die anderen nicht, aber ich vergebe euch. So, jetzt fangen wir mal an. Was ist, wenn man zu jung für eine Beziehung ist, dann aber trotzdem mit einem Kerl zusammen ist? Und dann ein Hartwig Henkel kommt und dir erstmal die Augen öffnet, Fragezeichen. Du kehrst davon um und beginnst eine Freundschaft mit ihm, Fragezeichen. Gibt es Chancen, natürlich erst im heiratsfähigen Alter, dass Gott noch etwas Ernstes daraus macht, Fragezeichen. Zu dem ersten Punkt, wenn du in einer Beziehung mit Zärtlichkeiten steckst und du erkennst, du bist überhaupt nicht im heiratsfähigen Alter und du verstehst, dass das nicht richtig ist, dann beende das und zwar komplett. Erkläre dem jungen Mann, warum das nicht geht, warum das nicht für dich in Ordnung ist, warum du das nicht mehr so weitermachen möchtest. Erkläre ihm das in einer lieben und deutlichen Art und Weise. Ich glaube, dass es nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll ist, das zu versuchen, aus einer Beziehung, die schon Zärtlichkeiten, wie weit auch immer, ob nur Händchen halten und küssen oder noch weiteres, wenn das schon beinhaltet war, das zurückzuschrauben zu einer echten Freundschaft zwischen den beiden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, das überhaupt zu versuchen. Sondern wenn man den Wunsch oder die Hoffnung hat, dass das doch später irgendwann etwas wird, wo Gott seinen Segen zugibt, dann habt doch den Mut, macht einen kompletten Schnitt, das heißt, trefft euch nicht mehr, geht auseinander und wenn ihr im heiratsfähigen Alter seid und ihr kommt wieder zusammen, gut. Verliebt euch neu, verlobt euch, heiratet und alles ist gut. Aber ich glaube, aus einer Beziehung zurückzufahren zu einer Freundschaft ohne Zärtlichkeiten, das ist eine Qual. Und ich würde dringend davon abraten. Dringend davon abraten. Okay, so, jetzt kommen lauter Fragen, die alle sehr ähnlich sind zum wichtigen Thema Selbstbefriedigung. Ist Selbstbefriedigung Sünde? Heißt es hier. Wie war das bei Ihnen in den 5 Jahren Single-Dasein? Andere Frage, sehr ähnlich. Wie kann man sich vor Selbstbefriedigung schützen? Wie schaffe ich es, von meiner täglichen Selbstbefriedigung loszukommen? Vielleicht die anderen lese ich dann gleich noch vor. Sünde heißt Zielverfehlung. Sünde heißt, etwas im Gegensatz zu den Absichten Gottes zu tun und auszuleben. Das ist Sünde. Und wenn wir verstehen, was Sexualität ist, dann hat das immer etwas mit Partnerschaft zu tun. Und es ist immer auf ein Gegenüber gerichtet. Und Selbstbefriedigung von daher fällt einfach automatisch aus dieser Definition, wofür Sexualität gemacht ist, heraus. Menschen, die Selbstbefriedigung praktizieren, missbrauchen Sexualität als ein Mittel, innere Leere zu überwinden, Frustration zu überwinden. Und das ist nicht das geeignete Mittel. Das ist nicht das geeignete Mittel. Und Selbstbefriedigung wird in keinem Falle uns helfen, nachher in der Partnerschaft eine gesunde Sexualität auszuleben. Und so glaube ich, dass es nicht der Plan Gottes ist. Und wenn es nicht der Plan Gottes ist, dann gibt es Gnade aus diesen Abhängigkeiten. Manchmal geht das bis hin zur Sucht. Und so ist das in meinem Leben gewesen, vor meiner Bekehrung. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, was hier jemand schreibt. Wie schaffe ich es, von meiner täglichen Selbstbefriedigung loszukommen? Das kann bis zu einer Sucht werden. Und spätestens da sehen wir, das kann nicht normal sein. Das ist nicht der Plan Gottes, dass du von irgendwas abhängig bist, auch nicht von Sexualität und die du dann versuchst irgendwie auszuleben durch Selbstbefriedigung. Ich denke, dass das ganz viel zu tun hat mit einem Leben, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, in Herrschaft, ohne unter Gott zu sein, ohne in einer Gemeinschaft mit ihm zu sein, ohne in ganz praktischer Weise die Gnade Gottes, was göttliche Befähigung oder göttliche Kraftausstattung um seinen Willen zu tun bedeutet. Ohne Gnade ist das völlig unmöglich. Ja? So, es beginnt mit unserer Beziehung zu Gott. Und dann lernen wir, Dinge zu sehen und zu bewerten und zu beurteilen, wie Gott sie beurteilt. Solange jemand glaubt, dass er ein gutes Recht hat, jemand hat auch so in dieser Weise geschrieben, ich betrüge niemanden und tue keinem Unrecht. Ist es also Sünde, hat jemand geschrieben. Doch, wir betrügen uns selbst. Wer in Selbstbefriedigung lebt, betrügt sich selbst. Eindeutig. Weil er macht sich etwas vor. Er benutzt etwas, was Gott gegeben hat, für eine erfüllte Partnerschaft, um seine Leere und seine Einsamkeit zu überwinden. Und er betrügt sich selber damit. So, wir tun doch Unrecht. Weil ob wir uns selbst betrügen und andere betrügen, Betrug ist Betrug. Ja? Und Betrug ist nicht erlaubt. Ja? Also, wie kommen wir raus? Grundlage ist ein Denken, das mit Gott übereinstimmt. Ein sich Gott hingeben, Gott unterordnen, die Kraft des Heiligen Geistes bejahen, suchen, sich danach ausstrecken und zu glauben, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, damit wir herrschen können. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir die Gebote Gottes tun. Es ist völlig unmöglich, das zu tun, ohne diese Kraftausstattung, die Gott uns anbietet. Dann eben, diese Kraft gebrauchen wir, um unsere Gedanken zu ordnen. Sünde in dem sexuellen Bereich sollte meiner Meinung nach, wenn wir jetzt ein reines Leben beginnen wollen, sollte vor einem Seelsorger bekannt werden, ausgepackt werden, auf den Tisch getan werden. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil auch im Bereich von sexueller Sünde, aber auch in anderen Bereichen. Es ist so, dass ein sündiger Lebensstil ist der Nährboden für dämonische Geister, die dann einen Zwang aus der ganzen Geschichte machen. Das ist mit Gewalt so, das ist mit Lügen so und das ist auch mit Unreinheit der Fall. Ja? So, ich mache da mal ein Fragezeichen, ob es einen Geist des Pettings gibt. Ja? Das kann ich nicht nachvollziehen, wie das vorhin irgendwie gesagt wurde. Aber ich glaube, dass wenn wir Sexualität ausleben außerhalb des Willens und des Planes Gottes, dass wir unreine Geister anziehen und dass die aus dieser Gewohnheit einen Zwang machen. Ja? Und durch das Bekennen und ans Licht bringen von Sünde wird dem Feind dieser Boden entzogen und wir kommen einen ersten Schritt hinein in die Freiheit. Dann ist es ganz, ganz wichtig zu lernen, im Alltag in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir können nicht, ob das sexuelle Versuchung ist oder irgendwas anderes, wir können nicht Versuchungen widerstehen, ohne dass wir wach sind, ohne dass wir lebendig sind, ohne dass wir in der Gegenwart Gottes leben. So, das ganze Thema ist sehr umfassend. Das hat etwas zu tun mit Jüngerschaft. Ja? Und wenn jemand rauskommen will aus seiner Selbstbefriedigung, ich würde sagen, lerne zu beten jeden Tag. Steh zeitig auf, hab Gemeinschaft mit Gott, bete im Heiligen Geist, bete Gott an. Der Vorteil davon ist, dass du am Morgen aufgeladen wirst mit Kraft, die du dann in den Alltag nehmen kannst. Und du hast den Riesensegen, den viele nicht haben. Wenn dir etwas angeboten wird, eine Versuchung, was meistens auf der gefühlsmäßigen Ebene kommt, du nimmst es wahr, bevor du darauf reingefallen bist. Viele erkennen die Versuchung nur im Rückspiegel. Das heißt, wenn sie reingefallen sind, sagen, meine Güte, ich bin ja schon wieder reingefallen. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass diese Person nicht ausreichend genug in der Gegenwart Gottes im Alltag lebt. Wenn wir im Licht Gottes leben, dann nehmen wir wahr, was wir denken, was wir fantasieren, was wir fühlen. Wir nehmen wahr, was da ziehen will, was uns einladen will. Das ist übrigens auch, diese Antwort gilt genauso für das, was wir vorhin schon hatten mit der Augenlust. Ja? Wir müssen das wahrnehmen, dass da etwas zieht und dann bewusst eine Entscheidung treffen und uns abwenden. Und bei allen Versuchungen, wie auch bei Versuchungen zur Selbstbefriedigung, die ersten Sekunden zählen. Die ersten Sekunden zählen. Wenn du da passiv bist und nichts tust, ist das an die Sünde wie eine Einladung. Nicht zu widerstehen heißt, ich will doch überrumpelt werden. So, wir dürfen nicht passiv sein, wir müssen aktiv sein und wir können lernen zu herrschen. Das beginnt klein, wenn du über Jahre in Selbstbefriedigung drin warst, dann sei realistisch, du wirst nicht von heute auf morgen für immer davon frei sein. weil du nicht geistlich immer denselben Level hast, aber du kannst eine Entscheidung treffen, du kannst brechen mit der Sache und du wirst sehen, wenn du anfängst, diese Dinge, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann, dafür gibt es ganze Seminare, Leben im Sieg, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, Wandel im Geist und so weiter. Du wirst sehen, wenn du diese Dinge tust, hast du Kraft und kannst widerstehen. Und dann hast du 2, 3, 4 Tage, wo du siegreich bist. Dann wirst du fallen. Okay, steh wieder auf. Nimm den Kampf wieder auf und lerne einfach mehr dort hineinzugehen. Ein bisschen Fasten wäre nicht schlecht, ja, um Raum zu machen für die Kraft Gottes. Nicht als ein asketisches Opfer oder so etwas, ja, aber um Raum zu machen für mehr von Gott. Ja. Und je größer deine Liebe wird zu Gott, je größer dein Verlangen wird, ich will ihn ehren, ich will ihm zu Gefallen leben, ja, umso mehr Power wird dir zur Verfügung stehen, zu widerstehen. Aber wer nicht bewusst in der Gegenwart Gottes lebt, im Jetzt lebt, wer nicht im Licht Gottes lebt und wahrnimmt, was in ihm passiert, kann nicht widerstehen, sondern er wird überrumpelt werden. Und er wird ferngesteuert sein von seinen Gefühlen, von den Wünschen und Bedürfnissen des Fleisches und so weiter. Ja? So der Punkt ist, nicht die Situation der Versuchung, sondern was ist davor passiert. Ja, viele Leute fragen mich das immer wieder, ja, ich erlebe dann Situationen und dann, ich schaffe es einfach nicht. Und sie konzentrieren sich auf den Moment, wo sie jetzt widerstehen sollen, ja, aber ich sage, du, mach es wie ein gesunder Sportler, konzentriere dich auf das Training, nicht auf den Moment des Wettbewerbs. Ja, und wenn du im Wettbewerb verlierst, dann deswegen, weil du nicht richtig trainiert hast. So nimm deinen Schwerpunkt weg von, ja, jedes Mal, wenn das und das im Fernsehen angeboten wird, dann falle ich, ja, sondern sorge dafür, dass du voll wirst des Geistes. Galater 5, 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das ist eine Verheißung. Wenn du tust, was Paulus sagt, wenn du lernst, im Geist zu wandeln, das heißt, verstehst, was die neue Natur ist, verstehst, wie Gott dich gemacht hat, verstehst, dass du in deinem tiefsten Innern Gott gefallen willst, verstehst, dass der Heilige Geist dir gegeben ist, als Helfer, als Beistand, als Unterstützer, als Mitkämpfer. Wenn du in all diesen Dingen lebst durch Glauben, weil Wahrheiten dir real geworden sind, weil du diese Wahrheiten tief in dich reingelassen hast und immer wieder anschaust, wirst du lernen, im Geist zu wandeln. Und wenn du im Geist wandelst, dann hast du Sieg über das Fleisch. So konzentriere dich nicht auf das Fleisch, konzentriere dich auf die Antwort. Das Böse wird mit Gutem überwunden. So lerne im Geist zu leben. Galater 5, 16 ist eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle. Darüber könnten wir jetzt wirklich 10 Stunden lernen. Das tun wir nicht. Aber es lohnt sich, das zu studieren. Es lohnt sich. Und es wird in den Grundzügen erklärt in eurem schönen MP3-Player, wo der Grundkurs drauf ist. Da wird das erklärt. Gibt es noch welche? 5 MP3-Player gibt es da noch. Übrigens, wenn die alle sind, hol es dir kostenlos vom Internet. Wenn du sagst, mich interessiert die Lehre, aber ich habe die 30 Euro nicht, hol dir das alles vom Internet. Das komplette Grundlagenseminar bei onlinepredigt.de kann man sich runterladen, kostenlos. Und bei unserer Website gibt es übrigens das Manual dann dazu, sondern hast du alles. Ja? Wir wollen, dass ihr mit Lehre ausgestattet seid, dass ihr lernt, diese Dinge zu lernen, anzuwenden und zu praktizieren. Also, wie war das bei Ihnen in den 5 Jahren des Single-Daseins? Gott hat mich gelehrt. Von Anfang an des Christseins habe ich verstanden, was ich bis jetzt all die Jahre seit meinen Teenie-Jahren gemacht habe. Es ist falsch gewesen. Niemand hat mich gelehrt, niemand hat mir ein Buch gegeben und hat mich überzeugt und auf mich eingeredet und mir erklärt, Selbstbefriedigung ist Müll und das solltest du jetzt lassen. Ich habe es gewusst, es ist falsch. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe diese Dinge gelernt, habe gelernt zu widerstehen. Und es ist ein Lernprozess. Und du stellst immer größere Bestzeiten auf. Ja? 10 Tage ohne Fallen, 14 Tage, ein Monat, ein halbes Jahr, ein Tag. Freu dich über all das. Sei nicht zu frustriert, wenn du fällst, sondern schau auf das. Hey, Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich habe das gemacht, was ich gelernt habe im Wandel im Geist von deinen Grundlagen. Ich habe das gemacht und 3 Monate hat es funktioniert. Und ich habe reingelebt und es war wunderbar. Und jetzt bin ich wieder gefallen. Ich sage, ja und? Steh auf und mach die nächsten 3 Monate wieder, was du in den letzten 3 Monate gemacht hast. Ja, da gibt es so etwas in uns, was auch wieder aus dem Fleisch kommt. Jetzt bist du gefallen, jetzt ist sowieso alles egal, jetzt spielt alles keine Rolle mehr. Nein, sobald du merkst, du bist gefallen, zieh die Notbremse, steh wieder auf,
Sag, dass es falsch war, bekenne es, glaube an Vergebung, glaube an Reinigung. Glaube, dass Gott dich immer noch lieb hat. Was, wenn wir besonders leistungsorientiert ist, am Anfang nicht so einfach ist zu glauben. Weil wir doch insgeheim die Liebe Gottes koppeln an unser Bravsein.